Heute zu Gast einer der Experten für Sportvermarktung schlechthin, Sport5-Geschäftsführer Philipp Hasenbein.
Ich glaube, jeder kennt die DVAG-Mütze von Michael Schumacher gekannt, aber die gibt es natürlich auch im Golf. Das ist der zweitteuerste Platz sozusagen, das kostet ungefähr 10 Millionen, wenn du auf der Mütze eines Golfstars halt regelmäßig werben möchtest. Unter anderem auch deutsche Unternehmen dabei sind, also von SAP, Schüco, BMW sind eine Reihe von deutschen Partnern, die das nicht für den deutschen Markt, sondern halt für den amerikanischen Markt dann machen.
Herzlich willkommen beim OMR-Podcast mit Philipp Westermeier.
Bevor der Podcast gleich losgeht, und ich kann euch versprechen, es wird wirklich ein Hochamt für alle, die sich für Sport und Marketing interessieren. Von der Golftasche von Phil Mickelson über die Lebensleistung von Uli Hoeneß bis zu den ungewöhnlichen Offerten unseres Stammgastes Sven Schmidt ist alles dabei. Philipp ist da extrem offen gewesen, hat einiges erzählt. Natürlich auch der HSV, ganz viele Themen rund um Sport und Vermarktung. Zudem passt vielleicht gar nicht schlecht, dass ich noch einen Hinweis geben wollte auf den Podcast On the Way to New Work, den wir seit vielen Jahren mit Christoph Magnussen und Michael Trautmann ja bekanntlich machen, der in den letzten Wochen etwas weniger Beachtung gefunden hat. Und jetzt sind die Kollegen wieder richtig, richtig am Start, haben seit einigen Wochen da richtig Gas gegeben, haben so ein bisschen ihr Konzept verändert und haben aktuell eine Folge live, wo Reinhold Beckmann, also auch eine Sportlegende, zu Gast ist. Reinhold Beckmann sozusagen zum ersten Mal überhaupt im Podcast-Game taucht er auf. Wer weiß, vielleicht sieht man ihn in den nächsten Monaten nochmal woanders wieder. Jedenfalls, also wer das hören möchte, wer sich auf Sport steht und auf Legenden, der wird nicht nur gleich mit Philipp Hasenbein hoffentlich bestens bedient, sondern auch bei den Kollegen von On the Way to New Work mit Reinhold Beckmann. Ansonsten noch ein letzter ungewöhnlicher Hinweis, hatte ich letzte Woche auch schon mal dabei. Wir dürfen ja im Konsortium mit der Messe und einer Hamburger Immobilienfirma ab 2023 voraussichtlich den Hamburger Messeturm, dieses Wahrzeichen, betreiben und dort die Fläche direkt im Himmel, wenn man so möchte, inszenieren und nutzen. Und das kann man jetzt auch vorab schon in der Bauphase, beziehungsweise in der Nicht-Bau-, sondern Planungs- und Genehmigungsphase, da kann man nämlich hochfahren und muss da viele Auflagen einhalten, aber bis zu 50 Personen dürfen da hoch und wir suchen noch nach Ideen, was man da machen kann in den nächsten Monaten. Wenn ihr da was habt, schreibt uns eine kurze Mail an meinen Kollegen Jasper, jr@omr.com, und dann prüfen wir gerne, ob wir eure Idee oder euer Konzept dort vielleicht einmalig in den nächsten Monaten im Hamburger Fernsehturm umsetzen können, bevor der dann irgendwann wirklich komplett umgebaut wird und dann hoffentlich 2023 wieder dann in der Form offen ist, wie man sich das jetzt vorstellt. So, jetzt aber rein in den Podcast mit Philipp Hasenbein. Moin, Philipp Hasenbein.
Danke.
Du hast, glaube ich, auch irgendwie nach dem Studium angefangen, als warst Praktikant oder so bei Sport5 damals?
Ja, damals gab es eine Hauptstadt in Europa, die kein Erstliga-Fußball gespielt hat. Das war Berlin. Und da dachten wir, das macht ja Sinn, dass da jetzt mal professionelle Vermarktung anfängt. Und ich war, glaube ich, da Kandidat Nummer 2 und habe dann da angefangen mitzuhelfen. Das war der Start. Direkt nach dem Studium, so kam ich dann zum Sportbusiness.
Und hieß es damals Sport5 oder war das damals noch Bertelsmann?
Damals hieß es UFA, also eine Bertelsmann-Marke, UFA Sports, die aber natürlich zu 100% zu Bertelsmann gehörte.
Aha. Und dann hat das Ganze ja sich jetzt viele Jahre entwickelt. Wie lange ist das her, dass du angefangen hast?
Über 25 Jahre.
Kann man das so sagen, dass die Sportvermarktung auch damals eigentlich erst so richtig losging?
Ja, man kann nochmal 25 Jahre weiter zurückgehen und sagen, da hat dann in Braunschweig ein Braunschweiger Unternehmen, Jägermeister, nämlich den Hirschen irgendwie auf die Brust gebracht. Das ist ungefähr 50 Jahre her. Okay. Danach gab es, glaube ich, wenig Entwicklung, aber seit 25 Jahren, würde ich mal sagen, hat es an Professionalität dank auch UFA Sports damals Fahrt aufgenommen.
Und heute ist es so, wie groß seid ihr als Firma mittlerweile? Wie viele Menschen arbeiten bei euch? Wie viel Umsatz macht ihr?
Genau, deswegen, du hast es gerade gesagt, wir hießen mal Lagardère. Zwischendurch kommen wir vielleicht gleich nochmal drauf zu sprechen. Aber es war eine Phase, dem ein Franzose gedacht hat oder gemeint hat, er müsste jetzt ein weltweites Agenturnetzwerk aufbauen. Deswegen sind wir inzwischen 1300 Mitarbeiter in 20 Ländern an 60 Standorten.
Wow. Was wäre ein OMR-Sonntags-Podcast ohne den Hinweis auf Vodafone, insbesondere den GigaCube Business? Ich habe es ja schon ein paar Mal hier erklärt. Dieser Würfel, den man einfach nur in die Steckdose stecken muss und dann haben alle umliegenden Devices WLAN oder können über diesen Würfel, über diesen GigaCube ins Internet. Das Ganze gibt es in zwei Varianten, also einfach für die Hardcore-Nutzer, die haben dann so eine Flatrate mit dem Unlimited-Datentarif, kriegt man auch 5G, wenn es möglich ist, oder halt die flexiblen Nutzer, die sozusagen Monat für Monat abrechnen wollen. Das geht halt auch. Hauptsache, wenn man irgendwie im Homeoffice gerade ist oder wenn man umzieht oder wenn man irgendwie einen Netzausfall hat, denkt man an den GigaCube, holt sich schnell so ein Ding oder am besten hat man so einen in der Hinterhand und kann dann schnell alle umliegenden Devices ins Netz bringen. Alle Informationen dazu unter vodafone.de/gigacube-business. Jetzt wird es ganz kurz etwas komplizierter, aber dafür wirklich attraktiv, finde ich. Und zwar hat der Collaborative Marketing Club, der CMC, sich was ausgedacht. Ich habe hier schon im Podcast verschiedentlich vom CMC berichtet, kenne die Gründer, den Robert Käfert und den Christian Hein. Die denken sich halt immer wieder im Bereich Postmailings, also mit Briefträger, spannende Aktionen aus. Vor kurzem gab es eine Kampagne, da konnte man als E-Commerce-Anbieter seine Bestandskunden per Briefmailing versuchen zu aktivieren und das Ganze dann performancebasiert abrechnen. Jetzt gibt es das Ganze als Variante, wo man Neukunden gewinnen kann über Briefe oder Postkarten und zwar auf CPO-Abrechnung. Also eigentlich für jemanden, der Marketing und E-Commerce macht, ein Must-Ding, weil wann kann man schon jemals performancebasiert abrechnen bei Briefkampagnen? Das ist jetzt möglich. Dahinter steht ein Lookalike-Modell auf Basis der bestehenden Kunden eines Shops. Wer da mehr Informationen haben möchte, es gibt 30 Plätze an der Aktion teilzunehmen. Man muss seinen CPO nennen und ein Angebot abgeben, da mitmachen zu dürfen. Das Ganze geht bis zum 14. August. Alle Infos unter collaborativemarketingclub.com oder omr@cmaclub.de. Und du bist jetzt aber Chef von dem ganzen Apparat?
Genau, wir sind jetzt ein vierköpfiger Vorstand mit Stefan Felsing, Robert Müller, meiner Wenigkeit und CFO Christian Peters. Und wir sind der weltweite Vorstand, der in Hamburg sitzt und von hier jetzt die Geschicke dieser Firma leitet.
Okay, also das heißt, und der Markt, der Sportvermarkter ist nicht so groß. Es gibt jetzt nicht so viele, ne?
Es gibt noch 3-4 weitere, die weltweit aktiv sind, aber wir gehören dazu, ja.
Aha. Und um das also zu sagen, die Reise bei Bertelsmann irgendwann raus, dann zu Lagardère rein, hast du schon erzählt. Und jetzt vor kurzem gab es einen Deal, ihr gehört jetzt einer Private Equity Firma, ne?
Genau, das hat ja manchmal so Irrungen und Wirrungen in jedem Markt auch hier zu tun, aber für mich ist es jetzt der vierte Gesellschafterwechsel in der Arbeit, die ich mache, nicht viel verändert, sondern wir haben uns, glaube ich, immer als Unternehmer in Deutschland gesehen und die Agentur auch entsprechend aufgebaut. Aber es ist richtig, beides ist richtig, dass wir jetzt zu einem Private Equity Company gehören, als Gesellschafter, HEG Capital, HIG Capital, Harvard Investment Group, zwei Jungs, die das in Amerika mal gegründet haben, und die Europazentrale sitzt netterweise in Hamburg, auf der anderen Seite der Alster zu uns, also wir können uns
immer im Blick
und wir haben die immer im Blick und können uns gegenseitig mit dem Fahrrad besuchen.
Okay. Und jetzt hast du gerade über 1000 Mitarbeiter. Was machen davon die meisten? Das ist schon sehr viel. Also ich meine, die meisten sind die sozusagen wirklich im Verkauf tätig, dass sie versuchen, Partner zu finden für Vereine oder für Stadienrechte oder ist da auch viel Technologie oder beschreibt man so ein bisschen die üblichen Jobprofile, ist das schon eine sehr hohe Zahl.
Ist eine sehr hohe Zahl und die Geschäftsmodelle sind auch in den Ländern unterschiedlich. Aber grundsätzlich sagen wir, wir bringen Brands und Fans zusammen auf der Plattform von Sportveranstaltungen. Das ist unser Grundmaxime. Wir nehmen für uns in Anspruch, der datengetriebenste Sportmarketingagentur zu sein und wir möchten gerne in unserer Vision halt wirklich der progressivste und wertgeschätzte Partner im Sportbusiness sein. Jobprofile sind, wie du es gerade gesagt hast, auf der einen Seite Kollegen, die sich Gedanken machen, wie kann man halt für Rechtehalter die Produkte bauen, Marketingprodukte, Mediaprodukte bauen und die andere Hälfte, die dann sagt, okay, komm, wie ist es denn passgenauest im Verkauf für Sponsoren oder Mediahäuser?
Also ist auch ein ganz geiles Wort, das ich irgendwie eigentlich erst gelernt habe, so als ich mich mit Sportvermarktung angefangen habe, zu beschäftigen. Rechtehalter. Also das sind ja dann Vereine.
Ja, genau. Wir versuchten einen Oberbegriff zu finden für Teams, Vereine, Athleten, Liegen, das ist Rechtehalter. Klingt ja ein bisschen sperrig im Deutschen, finde ich.
Absolut, aber ich hatte es auch mal. Es ist ein typisches Sportvermarktungswort, das ich irgendwie da so gelernt habe. Aber macht ja irgendwie total Sinn, das als Sammelbegriff zu nutzen. Okay, das heißt, jetzt hast du da einige Jahre des Wachstums auch hinter dir. Ne? Die Firma ist, wie groß war sie umsatzmäßig, als sie angefangen hat? Wo seid ihr jetzt ungefähr Größenordnung?
Also, Hertha BSC war wirklich der erste Verein, mit dem wir das Modell der Gesamtvermarktung angefangen haben. Deswegen ist das schon die Nummer eins gewesen. Und wir arbeiten zwischen mit 100 Vereinen in Europa zusammen und haben 350 Athleten unter Vertrag.
Also man macht dann schon auch deutlich über 100 Millionen Umsatz?
Die Gruppe macht eher 400 Millionen Umsatz. Das deutsche Geschäft ist ungefähr 100 Millionen Nettoumsatz wert. Und wahrscheinlich sind wir so circa 60.000 Transaktionen, die wir jedes Jahr irgendwie über die Bühne bringen. Ja, das ist schon.
Und da sind keine Tickets dabei, ne?
Dann sind auch Hospitality, ein Großteil ist natürlich Hospitality-Geschäft dabei, was wir in Europa betreiben, aber auch für die Euro oder die Champions League-Finale.
Genau, wollte ich gerade fragen, was ist denn so das größte Einzelasset, also der größte Verein oder Veranstaltung, die ihr sozusagen im Portfolio, was man sich einmal vorstellen kann? Was, ich weiß, dass ihr in Hamburg hier auch den HSV macht, aber wahrscheinlich aktuell nicht das größte Portfolio-Element. Sag mal so ein paar Beispiele, was ihr so.
Ich würde sagen, das ist auf jeden Fall das emotionalste Element am Standort Hamburg. Ist sicherlich so. Die umsatzstärkste Partnerschaft, die wir in Deutschland haben, ist mit Borussia Dortmund, keine Frage. Die wahrscheinlich die renommierteste im Moment in Europa ist Partnerschaften, die wir mit Liverpool pflegen, und wahrscheinlich die werthaltigste Partnerschaft ist der Player-Agent-Vertrag mit Phil Mickelson. Das ist nach Tiger Woods halt der zweitbestverdienste Golfspieler ever mit über, glaube ich, 700 Millionen, die er inzwischen verdient hat, die wir seit seiner College-Zeit irgendwie betreuen. Also es gibt ein großes Portfolio von links nach rechts, was wir gemeinsam mit den Rechtehaltern bearbeiten.
In dem Fall ist dann auch Phil Mickelson auch Rechtehalter dann, ne?
Ja, genau, Athlet.
Aber das heißt, ihr macht da natürlich logischerweise für den dann halt alle Marken, Brand-Partnerships, Auftritte, irgendwas in der Art, ne?
Genau, wir planen eigentlich für den gesamten Kalender. Das geht von Appearance Fees bis hin halt die ganzen Reisebuchungen. Da fliegt jemand halt das ganze Jahr mit ihm gemeinsam 50 Wochen um die Welt.
Wahnsinn, ne?
Und das seit 30 Jahren. Der Name heißt Steve Loy, also wirklich eine Ikone, der das sehr, sehr lange macht.
Sag mal, wenn du jetzt sagst, irgendwie Phil Mickelson hat Lifetime 700 Millionen Vermarktungserlöse gehabt. Was kosten denn da die Sachen bei dem? Also, sag mal ein Beispiel.
Genau, 700 Millionen ist das gemeinsam aus Siegprämien und Vermarktungserlöse. Aber wenn dein Unternehmen OMR auf dem Golfbag in der nächsten Saison dabei sein könnte, ist zurzeit vermarktet, aber für 20 Millionen pro Jahr wärst du dann dabei.
20 Millionen kostet alleine der Spot auf dem Golfbag von Phil Mickelson.
Du kannst wahrscheinlich dann noch einmal im Jahr mit ihm gemeinsam Golf spielen und auch zu dem einen oder anderen Event. Er hat ein eigenes Event, was er dann veranstaltet, wirst du auch eingeladen, aber das wäre ungefähr die Größenordnung.
Und gibt es noch andere, sagen wir mal so, etwas skurrile, absurde Placements, wo man sagt, okay, Wahnsinn, was das bringt? Also ich erinnere, weiß nicht, so Mützen von Formel-1-Fahrern oder sowas, sag mal ein paar Sachen, wo das ist auch noch richtig teuer, ahnt man gar nicht?
Ich glaube, jeder kennt die DVG-Mütze von Michael Schumacher gekannt, aber die gibt es natürlich auch im Golf. Das ist der zweitteuerste Platz sozusagen, das kostet ungefähr 10 Millionen, wenn du auf der Mütze eines Golfstars halt regelmäßig werben möchtest. Unter anderem auch deutsche Unternehmen der Weise, ne? Also von SAP, Schüco, BMW sind eine Reihe von deutschen Partnern, die das nicht für den deutschen Markt, sondern halt für den amerikanischen Markt dann machen, Partner bei Sport oder bei Golfstars sind.
Wahnsinn. Also es ist ja mal so in den Geldranglisten, also die bestverdienenden Sportler sind ja auch Golfer immer relativ weit oben. Nicht die meisten, nicht ganz vorne, aber Formel 1 ist weit, Basketball.
Und dann kommt schon Golf. Also ne, das ist schon mit Tiger Woods, der hat über 1 Milliarde inzwischen verdient. Und dann ist gleich Platz 3. Da kommt die Michael Jordans dieser Welt, ein paar Baseballspieler. Und dann kommt aber auch schon Phil Mickelson mit den 700 Millionen.
Ja. Und erzähl mal so ein bisschen jetzt natürlich die obligatorische Frage, war das jetzt für euch, oder wie hart war das jetzt, diese Corona-Zeit? Hat das jetzt alles auf links gezählt? Was ist das der krasseste Einbruch, den du in der Branche jemals erlebt hast?
Ja, das ist, die größte Wirtschaftskrise weltweit seit 75 Jahren, keine Frage. Und im Eventgeschäft, in dem wir uns befinden, natürlich auch für eine Agentur für uns eine Herausforderung. Aber, muss ich gleich sagen, weil ich, so schrecklich das ist im Moment, oder das war, finde ich, es hat uns wahnsinnig geeint. Es hat die Digitalisierung und die Veränderung von der Zusammenarbeit deutlich nach vorne gebracht. Und man wusste gar nicht, wie sehr man sich auf Kollegen freut, was jetzt auch wieder der Fall ist, wenn man sie dann wieder täglich im Büro sieht. Also es war schon so eine Phase. Wir müssen aber dazu sagen, dass wahrscheinlich wir den glücklichen Umstand haben, dass wir einen Großteil der Vermarktung im Fußball stattfindet, der ja glücklicherweise auch in den meisten Ländern wieder angelaufen ist. Und wir als weltweites Unternehmen natürlich auch unterschiedliche Szenarien haben, mit der Covid-Krise, sodass in Asien schon relativ frühzeitig wieder das Geschäft angelaufen ist, wo wir in Europa noch mitten in der Krise waren und die Amerikaner jetzt auch wieder Golf spielen, zwar ohne Zuschauer, aber das Geschäft dort auch wieder angefangen hat.
Das heißt, du sagst schon, für euch ist die wichtigste Sportart am Ende Fußball, da geht am meisten Geld drüber vermitteln.
Genau, also auch genau. Wir 80% unseres Umsatzes und der Aktivitäten sind sicherlich im Fußball. Wir sind im ersten Schritt erstmal eine europäische Fußball-Business-Marketing-Agentur, die auch stark in Asien und in Afrika war und, oder ist. Und in Amerika ist es ein Golf, American Football-Athletengeschäft, ja.
Und erzähl mal so ein bisschen, gibt es irgendwas jetzt neben den Sachen, die du gerade schon sagtest, wo jetzt zumindest bei Corona, wo ihr auch Profiteur seid am Ende? Also gibt's, es ist ja offensichtlich, dass jetzt Probleme auftreten, wenn keine Fans im Stadion sind und man hat Bandenwerbung verkauft oder man hat irgendwelche Hospitality-Tickets verkauft und da, die kann keiner nutzen. Das ist ja klar, dass da jetzt viele Probleme zu lösen waren in den letzten Monaten. Aber gibt's auch irgendwas, wo du sagst, okay, das hat uns mich überrascht, das hat uns sehr positiv, jetzt neben diesen emotionalen und den Tatsachen, dass es wieder losläuft, irgendwas?
Ja, grundsätzlich als erstes erstmal die Kraft des Sports in der Gesellschaft. Ne? Es ist ja nicht nur so, dass jeder den Hufen schart, wann gibt es denn wieder Live-Ergebnisse und Live-Sport, den ich konsumieren kann oder selber Sport treiben möchte, sondern wir merken auch, dass die Verbindung von Sponsoren und Partnern mit ihren Sportveranstaltungen sehr, sehr eng ist. Also wir haben natürlich eine Arbeitsgruppe gegründet, wie sehen Kompensationsleistungen aus für im Sport oder Sportveranstaltungen, wie kann ich denn den Heimspiel Tag trotzdem irgendwie kreieren während der Geisterspielsaison. Dann haben wir halt VIP-Events den Kunden nach Hause gebracht. Also wir haben Bratwürste, Bier, Eis den Kunden nach Hause gebracht am Spieltag, so dass sie dann mit ihrem Sky-Abo irgendwie das Spiel schauen konnten und trotzdem irgendwie einen besonderen Nachmittag hatten mit dem richtigen Bier und der richtigen Bratwurst. Das bisschen natürlich auch überlegt haben, was können wir digital aktivieren und auch, wie können halt auch die Spieler halt Leistungen dazugeben, um halt Content zu kreieren für die Sponsoren, damit die aktiv weiter mit Fans kommunizieren konnten, auch wenn die Spiele in der Form nicht stattgefunden haben. Also deswegen, glaube ich, die Produktideen, die wir in der Zeit entwickelt haben, die haben uns begeistert, aber auch halt die Bereitschaft der Sponsoren, Kompensation einzugehen, Gelder in die nächste Saison zu schieben. Das ist, glaube ich, anders als in anderen Branchen im Sport.
Es ging jetzt ja fast gefühlt so die letzten 20 Jahre im Sport extrem nach vorne. Also wenn man sich so Gehälter anguckt und irgendwie auch Sehbeteiligung oder wahrscheinlich auch Deals, die jetzt bei euch stattgefunden haben. Und das war jetzt zum ersten Mal, wo du sagst, das war jetzt zum ersten, das ist nicht weitergegangen. Man sieht ja auch jetzt das neue Fernsehpaket, damit habt ihr ja nichts zu tun. Also die Fernsehrechte vermarktet ja die DFL sozusagen separat im Fußball in Deutschland. Aber das war ja auch so, dass man das Gefühl hatte, das ist jetzt ein Deal, der ist zumindest nicht deutlich größer als der vorherige, mal vorsichtig gesagt.
Ja, noch einmal auf den Punkt zurückzukommen. Also wir sehen schon, E-Sports hat trotzdem stattgefunden. Also viele Unternehmen haben auch sich mit diesem Thema weiter auseinandergesetzt und auch größere Deals in der Zeit abgeschlossen. Wir haben es, also verkündet ist es schon, aber die Partnerschaft zwischen der Deutschen Eishockeyliga und Penny in dieser Krisenzeit zeigt auch zwei Sachen. Erstens, dass natürlich Lebensmittel-Discounter möglicherweise nicht, also Gewinner klingt schwierig in dieser Krise, aber jemand ist, der natürlich Umsatzzuwächse hat, der gesagt hat, naja, ich möchte weiter auch gegen den Wettbewerb wachsen, auch darüber hinaus. Und wir eben erklären konnten, dass an den Standorten, wo Eishockey gespielt wird, besonders viele Penny-Läden sind. Und das war am Ende die Story oder die Richtung, warum dann diese Partnerschaft abgeschlossen wurde. Wirklich ganz, ganz toll. Aber es ist auch so, wir haben es verglichen eigentlich mit der Wirtschaftskrise 2008. Was ist da passiert? Gab es da einen Einbruch im Sponsoring und der war kaum spürbar. Und wir glauben schon, dass es jetzt ein Stück weit eine kleine Delle geben wird, aber auch nicht mehr. Wir sehen weiter eher die Herausforderung für den Sport, dass die Schere weiter auseinandergeht zwischen Top-Sport-Veranstaltungen im Fußball, die Bayern München, Dortmunds dieser Welt und halt dann andere Sportarten, die es deutlich schwieriger haben, sich zu kommerzialisieren und Sponsoren zu finden.
Warum ist das so?
Warum ist das so? Weil was ist der Unterschied zwischen Tschechien und der Rest der Europas? Ist das einzige Land, wo Fußball nicht die Nummer eins ist in der Sympathie und Sehbeteiligung. Also Fußball ist schon einfach weiterhin der Kassenschlager.
Aber warum geht es noch weiter auseinander? Man könnte ja eigentlich meinen, dass es vielleicht irgendwie, wenn mehr Geld kommt, dass das irgendwie auch an die Kleinen mehr rangeht.
Es geht ja auch ein Stück weit weiter, aber es wird möglicherweise nicht breit genug gestreut und das ist, glaube ich, in allen Branchen so, dass viele Unternehmen, die großen Unternehmen wollen dann mit den besten und den größten Partnern zusammenarbeiten, um dann auf der Markenfit-Seite wieder wirklich mit Top-Brand, mit Top Top-Verein zusammenzuarbeiten. Und da ist dann oft dann der bricht das selbst in der Liga schon sehr schnell ab. Selbst die Bayern haben es dann deutlich leichter in der Ansprache als die Dortmunder oder Leverkusener, wobei ich der Meinung bin, dass sie mindestens genauso guten Job machen wie jeder Platzhirsch.
Okay. Gibt es denn aus deiner Sicht irgendwelche in Deutschland irgendwelche mittleren Vereine, die einen sehr guten Job machen, wo du sagst, okay, die kriegen das vergleichsweise gut hin, obwohl sie nicht Nummer eins sind?
Müssen wir jetzt schon über Arminia sprechen? Oder erst später? Nein, aber wirklich, das muss man sagen, dass die letzten Jahre nach einer fast Insolvenz einen super Job gemacht haben auf der Sportseite. Und ich finde auch mit Markus Rehken.
Ihr Kollege von dir früher, ne?
Ja, ein früherer Kollege, auch einen guten Geschäftsführer haben. Und die aus einem Bündnis Ostwestfalen, da finde ich, viel Kraft schöpfen, um so die Region abzuholen, aber da auch einen guten Job machen. Der Slow, wir sind aufgestiegen, um zu bleiben. Würde mich sehr freuen, wenn die jetzt mehrere Jahre in der Bundesliga spielen würden. Und das ganze Thema E-Sports, ne? Also das muss man wirklich sagen, das ist an dem wird man nicht mehr vorbeikommen.
Bist du so bullish?
Ja, also das ist für uns wahrscheinlich die Sportart, die am schnellsten wächst, aber das ist eine Industrie, die halt jetzt im Moment, sagen wir mal, von der Erlösseite 1 Milliarde groß ist, aber weiter wachsen wird. Und da sehen wir großes Wachstumspotenzial.
Also ich hatte ja vor ich glaube so 2 Jahren einmal den Ralf hier von der ESL. Und dann sagte er, ich glaube, damals war so die Größenordnung 100 Millionen Euro Umsatz machten die mit der ESL. Ich bin mir nicht ganz sicher. Aber ich war dennoch überrascht, weil ich dachte, das sei noch mehr. Ja. Auch damals schon. Also es wächst jetzt weiter, sagst du, aber ich dachte, die Basis sei schon größer.
Nein, also die Basis ist größer. Wenn du das ganze Gaming-Industrie nimmst, sind das 100 Milliarden. Mhm. Einordnung, Musik ist 50 Milliarden. Also das ganze Gaming von allem, was dazugehört, ist doppelt so groß wie die gesamte Musikindustrie. Mhm. Und dann ist das E-Sports, also die professionelle Seite des Gamings, genauso wie beim Fußball sozusagen, die Bundesliga dann, die professionelle Seite ist des Fußballs, ist dann 1 Milliarde wert. Ja, aber du siehst schon, das wächst halt deutlich zweistellig jedes Jahr und den Wachstum sehen wir auch weiter. Und wir merken halt auch, dass die Gründe können wir später drüber sprechen, aber halt auch die Unternehmen sagen, ey, ich möchte das verstehen. Und anders als im Fußball, wo ihr sagt, wir haben nicht nur 60 Millionen Bundestrainer in Deutschland, sondern auch jeder versteht ja ungefähr Sportsponsoring, Bande, Fußball. Aber im E-Sports ist das so, dass die Unternehmer sagen, erklär es mir bitte. Mhm. Normalerweise die Anfangsdiskussion ist da, mein Sohn hat gesagt, ich soll mir das mal anschauen. Aber anscheinend so penetrant, dass sich dann der CEO oder der Marketingdirektor das auch anschaut und dann 3 Monate von uns beraten wird und dann überlegt, wie er einsteigt. Aber es gibt kein Top-Unternehmer, Blue-Chip-Unternehmen, was sich nicht mit dem Thema E-Sports beschäftigt in seinem Marketing-Mix.
Okay. Ja. Irgendwer, der auffällt, der besonders advanced ist, irgendeine Brand, irgendeine Firma, wo du sagst, die sind da ziemlich progressiv?
Nee, so Firmen, wo du sagst, SAP, warum steigen die denn jetzt ein? Ja, das ist bei dem, der Grund dahinter ist das Battle of Talents. Sie sagen, okay, wir möchten halt als sympathische Brand wahrgenommen werden, wenn sich ein junger, technikaffiner Mensch für einen Arbeitsplatz interessiert.
Also am Ende Employer Branding.
Employer Branding, bei denen Shell das Gleiche. KitKat eine andere Fragestellung. BMW ist natürlich ein Absatzthema. Also klar, aber da geht es um Kaufentscheidungen. Also das ist wirklich eine vielschältige Sichtweise auf dieses Thema, aber die sagen, sonst erwische ich sie halt nicht mehr. Die jungen Kollegen, und deswegen ist das eine Möglichkeit, sehr authentisch, sehr sympathisch mit jungen Menschen in Kontakt zu kommen.
Wie ist denn das generell mit Blick auf so Digitalfirmen? Ich habe jetzt vor kurzem gelesen, da gab es ja die Gerüchte, dass möglicherweise mit Jürgen Klinsmann oder jetzt mit Lars Windhorst Tesla und Amazon und so Werbepartner von Hertha werden. Ist das was Neues? Es war ja relativ viel Presse dazu. Ist das schwierig, die zu gewinnen? Kommen da ganz neue Töpfe jetzt auf einmal auf euch zu, generell, dass solche Firmen generell in die Branche reindrängen? Spielen da jetzt Digitalunternehmen, die ja mittlerweile auch sehr, sehr groß sind, gerade im Fall von Amazon und Tesla, riesig, eine neue Rolle?
Also, 2 Sachen, ne? Also, Automotive-Industrie hat es im Moment nicht so leicht in der Covid-Krise. Sieht und hört man überall, deswegen ist das erstmal eine Fragestellung, wie weit Automotive im Werbespendings und natürlich auch Sponsoring-Spendings in der Zukunft in der gleichen Größenordnung haben werden. Erwarten wir erstmal einen Rückgang natürlich. Tesla ist was Besonderes, die bauen um Berlin eine große Fabrik, haben sicherlich mehrere Themen zu lösen. Das ist aus unserer Sicht das Thema Kommunikation, Sympathie, Baugenehmigung, PR-Themen und das Thema Recruitment. Ich glaube, ich kann mir vorstellen, dass ich fände es großartig, ist mein Club, Hertha Berlin, wenn Tesla da auf der Brust wäre.
Aber, ist auch ob man dann von euch? Ist auch Mandant von euch, Hertha?
Ja, genau.
Das heißt, ihr würdet dann im Zweifel so einen Deal auch einfädeln?
Genau, aber auch dort gibt es sicherlich auch direkte Kontakte, aber mit Herrn Windhorst und Tesla. Aber das wäre eine tolle Story. Klar, ob ja, das klar. kommt, werden wir sehen. Wir haben aber gesehen, dass das Beispiel Fraport damals wirklich einen großen Gewinn gemacht hat.
Frankfurt.
Eintracht Frankfurt. Mhm. Der Frankfurter Flughafenbetreiber, der gesagt hat, komm, das macht aus der... Ich habe eine Imagekampagne, ich möchte eine Startbahn ausbauen und hat halt 10 Jahre lang die Borussia Eintracht gesponsert mit der Idee halt die Sympathie in der Region zu erhöhen für seine Bauvorhaben. Also ich glaube, der Frankfurter Flughafen ist gut. Man kann sich immer die Frage stellen, ob man eine Startbahn ausbauen muss, aber das war hilfreich in der Lösung ihrer Kommunikationsherausforderung.
Sag mal, jetzt, wo wir gerade über Fußballverein nochmal sprechen, jetzt. Ich weiß, es ist natürlich in Hamburg ein leidiges Thema beim HSV und so, aber ist ja auch, sagst du, ein Mandant von euch. Ist das für den HSV aus deiner Sicht jetzt überhaupt noch aufholbar, was die jetzt im nächsten Jahr oder letzten Jahren und im kommenden Jahr verlieren werden? Einfach an Umsätzen. Man sieht ja, der Kader wird immer kleiner. Ich habe jetzt gelesen, zahlen maximal noch 600.000 Euro Gehälter. Logischerweise auch, weil es einfach schwerer fällt, Umsätze zu machen. Reißt da was ab oder sagst du, das ist irgendwie, die kann man überhaupt noch wieder zurückführen eines Tages in den nächsten 4-5 Jahren an die zumindest deutsche Spitzen?
Da waren sie ja schon mal, ne?
Also die
Stadt gibt's her, die Kraft der Stadt gibt's her, die Unterstützung der Stadt gibt's her, das Stadion gibt's her. Das ist aus unserer Sicht natürlich ein schlafender Riese, wie andere Städte auch, die das aufholen können. Bedeutet natürlich aber auch Konstanz im Management und eine gewisse Ruhe, die benötigen. Genau das, was sie die letzten Jahre nicht hatten, was es auch nicht einfacher macht. Das Problem ist natürlich bei all diesen Vereinen, dass die Fernsehgelder deutlich reduziert werden, nicht nur in der zweiten Liga, sondern auch in dieser 5-Jahres-Wertung, welche sich auseinandergesetzt hat. Und das wird nicht einfacher. Das ist ein Kraftakt, aber ich würde sagen, die Chancen sind grundsätzlich besser, als in Bielefeld in der ersten Liga zu spielen. Mhm. Und der Etat auch im nächsten Jahr wird höher sein, als der von Arminia Bielefeld in der zweiten Liga. Also deswegen grundsätzlich ist das auch eine Frage des richtigen Konzepts und der Trainerkonzept, Spielerkonzept,
da ist aufzusteigen. Umsatzseitig ist da noch, kriegt man das noch einigermaßen stabil gehalten?
Die sind weiterhin einer der größten Umsatzbringer in der zweiten Liga. Werden da auch im nächsten Jahr wahrscheinlich den drittviertgrößten Etat haben und da entscheidet halt, wer startet eine Siegesserie dann in der Rückrunde, um dann aufzusteigen.
Wie steht man jetzt in eurer Position zur 50+1-Regel? Ich meine, das ist ja für viele Vereine, dann am Ende wäre es ja eine Chance, noch was ganz anderes zu machen. Oder auch, sag mal, ich bin mittlerweile 50+1-Fan, weil ich mir wünschen würde, irgendwer sehr Wohlhabendes kauft sich dann irgendwie rot-weiß Essen oder so und führt die aus der vierten Liga mal mit Geld in die zweite Liga. Sonst haben die eigentlich keine Chance mehr. Also wenn man die 50+1 nicht knackt, dann hast du ja bei bestimmten Vereinen keine Chance, dann ist ja der aktuelle Status gefühlt zementiert. Wie stellt sich das für dich da?
Also grundsätzlich ist der Status erstmal zementiert, sowohl was die Champions League geht, als auch die Bundesliga. Und das hat eine Historie natürlich. Und inzwischen durch die Verteilung der TV-Gelder ist es wirklich schwer, da reinzubrechen in diese Phalanx, in diese zementierte Rangliste.
Wenn dann halt sowas?
Wenn man schaut, wer es geschafft hat, dann sind es halt natürlich Unternehmen, die einen starken Investor hatten. Und damit meine ich gar nicht einen arabischen Scheich, sondern jemand, der sehr konsequent investiert hat. Da würde ich genauso Red Bull Leipzig dazu zählen wie Hoffenheim oder auch Bayer Leverkusen oder auch Wolfsburg. Also man sieht schon, dass halt professionelle Gesellschafterstrukturen unterstützen, ein professionelles Management zu haben, was mit in Ruhe etwas aufbauen kann. Und deswegen geht es mir nicht um die 50+1-Regel, sondern es geht darum, wie schaffe ich es halt professionelle Strukturen im Fußball oder überall einziehen zu lassen und nicht davon abhängig zu sein von Mitgliederversammlung. Und deswegen bin ich dafür, dass es halt professionelle Gesellschafterstrukturen gibt. Und es ist natürlich für einen Gesellschafter interessanter, wenn er Mehrheitsgesellschafter bei einem Thema sein kann. Egal, das sieht man in Amerika genauso wie in England oder Frankreich. Aber man muss es nicht haben. Man kann genauso gut sehr schön Zweitliga-Fußball spielen und glücklich sein. Aber man sieht auch an Waldhof Mannheim, Alemannia Aachen und Rot-Weiß Essen, dass Tradition alleine nicht ausreicht, um irgendwie auf der Landkarte zu bleiben.
ähnlich wie Sport 5, permanent versucht, rund um Sportereignisse neue Werbeumfelder zu schaffen. Versucht das Vagavin rund um Werbung im Internet erstmal per se, in Bannern oder in Videos. Vagavin, unser Partner hier in der Folge, die sagen, viele Brands haben Schwierigkeiten, First-Party-Zielgruppendaten skalierbar zu generieren. Und das lösen sie jetzt mit ihrer Technologie, den sogenannten Living Ads. Was machen Living Ads? Am Ende zielen sie darauf ab, dass Nutzer, also Endnutzer, Menschen mit der Werbung kommunizieren. Zum Beispiel über Chats, über Sharing, über Rating und all diese Sachen, wie man sozusagen kommuniziert und im Zweifel auch auf Werbung klickt oder Werbung halt wahrnimmt und wie man halt First-Party-Daten am Ende hinterlässt. So, wenn man dann einmal diese Daten generiert, dann am Ende haben Kampagnen 70% bessere Performance als ohne diese Living-Ad-generierten Daten. Falls ihr da Interesse habt und sagt, okay, das klingt spannend, ich habe auch ein relativ großes Budget an Display, an Video-Ads, ich würde da gerne eine bessere Performance hinbekommen, ich würde mir das gerne mal anhören, was die Vagavin-Leute sich da ausgedacht haben, dann freuen die sich. Das Ganze ist natürlich GDPR-kompatibel, das ist irgendwie relativ einfach erstellt. Schreibt ihn einfach, es gibt 20% auf die Erstbuchung über kurze Mail omr@vagavin.com. Ist das für dich auch so, wir haben es hier in den letzten Jahren im Podcast immer wieder auch mit gerade unserem Stammgast Sven ein paar Mal diskutiert, dass die Premier League einfach aus einen Vorsprung hat und auch weiter in Zukunft noch aufbauen wird aufgrund von Fernsehrecht, internationaler Vermarktung, dass sich dort alles entwickelt und möglicherweise demnächst eine Struktur entsteht, wo so die Premier League die NBA ist und die Bundesliga ist dann die BBL. Ja? Befürchtest du sowas oder sagst du da?
Auch da befürchte ich das nicht, aber es ist auch da zementiert. Die Top 6 sind zementiert aufgrund der Champions League und Fernsehgeldverteilung auch in England, das ist so. Und wenn man sich da die Strukturen anschaut, dann ist das kein Zufall, dass Liverpool nach 30 Jahren wieder Meister wird, sondern das ist wirklich sehr strategische Marken- und Managementführung, dass du dann da hinkommst, mit der Auswahl des richtigen Personals, aber auch mit der sehr konsequenten Handelns. Was richtig ist, dass die Premier League aufgrund der weltweiten Bedeutung, die sie hat und behalten wird, weiterhin einen Vorsprung haben wird. Und das ist ungefähr Faktor 3, Faktor 4 im Moment. Wird es auch so bleiben, ist meine These. Weil auch mit einem Fußballprodukt wenig Fernsehsender weltweit zu füllen sind, sondern auch dann ist eher die Frage, es schafft es die Bundesliga weiterhin Nummer 2 oder 3 in der Fußballbalance zu sein in Europa, um ein interessanter Produkt nicht nur in Deutschland zu sein, sondern in der weltweiten Ausstrahlung.
Habt ihr eigentlich jemals darüber nachgedacht, sagen wir mal, auch Vereine zu kaufen? Denn in England hätte man ja Vereine kaufen, man kann immer noch Vereine kaufen. In USA ist es ja gang und gäbe und in den letzten Jahren haben sehr, sehr viele Leute damit auch viel Geld verdient, weil die Vereine sehr wertvoll geworden sind. Auch, glaube ich, jetzt die Menschen hinter Liverpool, da ist ja LeBron James unter anderem kleiner Shareholder, hat jetzt wahrscheinlich Wertzuwächse und viele andere. War das für euch jemals ein Thema? Da wolltet ihr immer sozusagen auf der Außenposition bleiben, sozusagen auf der Position des externen Partners?
Nee, das ist aber so angelegt in dem System, weil es Sorge gibt, dass es sonst Einflussnahme gibt, dass man, wenn sich für einen Verein entscheiden müsste. Ja. Und da gibt es dann zu viele unterschiedliche Interessen, allein schon bei uns. Und die DFL und auch die FIFA hat und die UEFA haben Regeln vorgeschoben, dass man nicht bei mehreren Vereinen investiert sein könnte, was ja dann unser Ziel sein würde. Grundsätzlich ist es richtig, dass man Geld verdienen kann, egal ob mit NBA-Franchises oder mit englischen Fußballclubs. Die Auswahl muss man ein bisschen schauen, aber man muss auch dann weiter investieren und einen Matchplan haben. Von nichts kommt nichts. Man sieht auch in Frankreich auch, dass Vereine gekauft worden sind, auch an Wert verloren haben. Also es ist kein Selbstläufer, irgendwo in irgendeiner Liga einen Verein zu erwerben.
Glaubst denn du, dass das irgendwie, ich habe verschiedene Freunde, die alle so ein bisschen, glaube ich, den Traum haben, wenn sie nicht bei Sport 5 arbeiten dürfen, dann oder die, vorher wollten sie das alle, weil sie die Hoffnung hatten, eines Tages Uli Hoeneß zu werden. Auch mal so. Ne?
Also nur kurze Info, die Guten dürfen alle bei uns arbeiten. Also deine guten Freunde, die Spezialisten sind in vielen digitalen Themen. Wir wollen, wie gesagt, der digitalste Sportvermarkter sein. Deswegen schickt die bitte alle zu uns im ersten Schritt und dann können sie immer noch Uli Hoeneß werden.
Aber der Traum ist ja da. Und viele haben jetzt ja auch ein bisschen in meinem Umfeld ein paar Unternehmer oder Gründer Geld verdienen oder sind jetzt ein paar Jahre unterwegs und sagen dann, boah, ich kenne jetzt irgendwie hier von, weiß ich nicht, Tusem Essen, Handball oder Kaiserslautern, Fußball, also sozusagen Sportvereine in den entweder niedrigeren Ligen oder den Sportarten jetzt Handball, Basketball, Eishockey, wo man sich vielleicht sogar beteiligen könnte oder was machen könnte. Siehst du das aussichtsreich, auch dort irgendwie Wert zu schaffen? Jetzt gibt es ja hier in Hamburg, ich habe jetzt hier eine gemeinsame Geschäftsbeziehung mit dem Tommy Karalcher, dem die Towers gehören. Siehst du, dass das irgendwie ein Business ist, mit dem man auch, also neben dem Spaß und der Emotion und auch der Leidenschaft für eine Sache, ist es auch eine Business-Logik, die du siehst, sich irgendwie bei solchen Vereinen zu beteiligen?
Also grundsätzlich erstmal nicht, weil das Geschäftsmodell ist ja, möglichst sein ganzes Geld für einen Spieleretat auszugeben, in der Hoffnung, dass du das nächste Jahr besser wirst, bei der knappsten Abwendung der Insolvenz. Also das, okay. Na, Rücklagen werden nicht gebildet, sondern du investierst dieses Jahr in die Mannschaft, weil du im nächsten Jahr ja dann an den Fleischtöpfen der europäischen Wettbewerbs dran bist. Oder der Aufstieg von der dritten in die zweite gelingt, von der zweiten in die erste. Aber es ist immer Wagniskapital und immer erstmal ein Risiko. Und man sollte sich die sportliche Leitung und den Trainer sehr genau anschauen, weil am Ende hat man wenig Einflussnahme auf das Ergebnis am Samstag oder Sonntag. Deswegen würde ich den Leuten viel Spaß wünschen und vielleicht auch eher raten, nicht eine, sondern zwei Dauerkarten zu kaufen und das Wochenende zu genießen, aber sehr wohl zu überlegen, wo ich in so etwas investieren möchte. Es sei denn, ich möchte vielleicht eine aktive Rolle einnehmen und dann bin ich Unternehmer und dann kann ich natürlich überlegen, baue ich was auf mit den Towers etc. Und für wie lange möchte ich so ein Thema begleiten und wie sieht mein Ausstieg aus? Auch das ist ja nicht wirklich fungibel, die Anteile in einem Fußballverein, behaupte ich. Da kommt nicht der Nächste und sagt, genau das wollte ich auch schon immer haben. Sondern das ist sicherlich eine Premier League auf hohem Niveau möglich. Aber in Liverpool oder in Manchester United, die professionellen Gesellschaften haben da über 1 Milliarde jeweils investiert, um eine Position zu zementieren, keine Frage, haben auch einen Wertzuwachs dadurch erreicht, aber da muss man schon nicht nur lange atmen, sondern auch, glaube ich, aufs richtige Pferd mit viel Geld setzen.
Okay, also das heißt, das würdest du jetzt hier, ich habe jetzt gesehen, hier hat die Kollegen in Essen, die Nakitano gegründet haben, also die Modemarke,
ja,
haben sich danach auch bei Rufus Essen beteiligt und so, das war, glaube ich, auch eher eine Leidenschaftsgeschichte. Ich habe mich dann gefragt, ob das halt irgendwie noch ein Business sein kann, aber sagst du...
In der Regel ist es Leidenschaft und PR-Gründe, aber... mehr als Business. Es ist was anderes bei der Fenway Group in Liverpool. Die waren die Boston Red Sox Franchise in Amerika haben, mehrfacher Baseballmeister sind, eine Sporthistorie haben und am Ende auch eine Leidenschaft haben von 3 Männern, die jeweils Milliardäre sind, ihr Geld verdient haben im Investmentbanking und gesagt haben, wo können wir uns im Sport wohlfühlen und nicht nur in Amerika, sondern dann auch in Liverpool. Hm. Das ist eine andere Ausgangslage als, glaube ich, bei Rot-Weiß Essen.
Ja, also so ein bisschen schon, ne?
Nein, wir haben lange an Rot-Weiß Essen geglaubt und glauben immer noch und ein ehemaliger Kollege war auch dort und wir würden uns nichts mehr wünschen, dass genau diese Marken und diese Vereine wieder aufsteigen und sportliche Relevanz haben, weil sie natürlich viel Heritage mitbringen. Aber es ist wirklich hart durch die Ligen, dort den Aufstieg zu realisieren.
Was müsste man dann in die Hand nehmen? Meinst du, wenn man die zwangsläufig nach oben kriegen wollte, also aus der vierten Liga eine Mannschaft? Was hat Red Bull Leipzig jetzt investiert? Oder was hat Red Bull da investiert, um diese Mannschaft sozusagen aus dem Nichts da oben hinzubekommen? Weißt du das in der Größenordnung?
Ich weiß nicht, aber ich glaube, es ist wirklich, wirklich viel Geld, weil es ist ja nicht nur Leipzig, das ist Salzburg, das ist bestimmt und New York, das sind bestimmt 20 Jahre Investments, die dahinter stehen. Das ist nicht ein Verein, ne? Eine Reihe von Farmspielern, die nach Salzburg, dann nach Leipzig gingen, dann weitergehen. Und trotzdem ist ihre Transferbilanz negativ, glaube ich, über 100 Millionen in den letzten Jahren. Aber das ist schon, da muss man schon lange Atmen haben, keine Frage. Und auf die andere Frage ist, denen hilft halt auch wenig, wenn einer mit einer Einmalzahlung einsteigt. Ne? Sondern müssen halt den regelmäßigen Cashflow steigern, um halt in den nächsten Ligen mitspielen zu können. Und da brauche ich eine große Stadt, eine große Fanschar, vernünftiges Stadion, eine geringe Stadionmiete. Also es hängt an ganz vielen Faktoren, ob ich der wettbewerbsfähig bin oder nicht.
Was ist eigentlich euer Top-Produkt? Also wenn du jetzt mit jemandem sprichst, der sich für Fußball interessiert, was ist mal vereinsübergreifend, was ist das Produkt, wo du sagst, das ist das naheliegendste, logisch, das Einstiegsprodukt, ist das die Bande, ist das irgendwie die Brust, ist es der Stadionname, was ist so das, wo du sagst, damit gib mir mal erstmal los.
Erstmal los gibt es 2 Produkte. Das eine ist der Fan, der sagt, ich möchte jetzt bequem mal sitzen. Das ist halt ein Business Seat oder ein Hospitality VIP-Ticket, was er bekommt. Mhm. Und der andere sagt, ich brauch Marketing in der nationalen Reichweite, so um einfachsten zu erklären, die suchen dann eine TV-Bandenpräsenz. Wahrscheinlich die beiden Produkte, die am geringsten erklärungsbedürftig ist, deswegen vielleicht auch schon relativ lange gibt. Die schlau sind, überlegen dann, ich brauche aber Content, ich brauche eine digitale Aktivierung und ich möchte das irgendwie auch messbar machen. Das ist dann etwas komplexer, aber das ist wahrscheinlich, was wir am meisten versuchen, mit größeren Unternehmen zu sagen, du kaufst dir nicht nur ein Recht in einem Stadion oder eine Partnerschaft, sondern wir machen uns gemeinsam auch Gedanken, wie wir es aktivieren können und wie du dann wirklich diesen Transfer hinbekommst, dass du mit den Fans direkt kommunizieren kannst und Geschäftsbeziehungen starten kannst.
Okay. Es hat jetzt ja einen Wettbewerber von euch getroffen, aber vielleicht kannst du trotzdem was dazu sagen. Oder zumindest die Frage, warst du überrascht zu lesen, dass es offensichtlich so eine Missbrauch gab vor kurzem, wo so die Bandenwerbung, die Zeiten, wo da jemand gezeigt wird, einfach verkürzt wurden, keiner genau nachgemessen, dann wurden die übrig gebliebenen Sekunden nochmal separat vermarktet. Und das ist ja sicherlich nicht verborgen geblieben, dass das ein Riesenskandal ist, dass da Geld veruntreut wurde, weil jemand eigentlich mehr Sekunden Bandenwerbung hätte bekommen sollen zu Fernsehzeiten, als er dann nachher bekommen hat, aber das selber jahrelang nicht gemerkt hat, weil er nicht mit der Stoppuhr daneben stand. Wie kam das bei dir an? Als sowas aufkam, sagst du, krass, Mist, es wird unsere ganze Branche hier in Misskredit gezogen?
Ja, oder also ich hoffe, dass das erstens noch nicht geklärt ist, ob das wirklich so war. Zweitens, dass es, glaube ich, ein Einmalfall war und hoffentlich auch nur, wie der Wettbewerber auch sagt, eine einzelne Person ist, die das damals da gemacht hat. Und ansonsten habe ich gedacht, wow, das ist ja bei jedem Werbespot im Fernsehen genauso möglich. Ja. Das ist vielleicht anders geschnitten, da weiß ich, aber eine Sekunde ist halt auch eine relativ kurze Zeitslot.
Wenn man so auf Abzocke steht, und ich meine, ich habe so eine gewisse Sympathie für Schlitzohren, dann muss man ja sagen, das ist zumindest schon mal schlau. Also ja, hinzugehen zu sagen, die Bande sieht immer gleich aus, ob die jetzt da 11 Sekunden irgendwie, weiß nicht, blinkt mit der Logo oder 8, ist ja erstmal eigentlich egal. Aber
es ist nicht schlau, es ist ein Schlitzohrig, sondern das ist ja einfach
kriminell.
Ja,
klar.
Das ist kriminell und das ist, man, ich glaube, die sind erfolgreich, die Partnerschaften leben und das ist halt kein partnerschaftliches
Fall. Klar, also das wollte ich jetzt auch nicht, aber ich wollte zumindest, da warst du auch, das ist nicht jetzt irgendwie.
Das Erste, was wir gemacht haben, haben überprüft, ob wir denn mit unseren Dienstleistern Vereinbarungen haben und auch die Ablaufpläne gesichert haben, dass wir alle unsere Partner in der zugesicherten Zeit gezeigt haben. Das haben wir zum Glück und haben da jetzt so auch nochmal externe Dienstleister, die das nochmal extra nachmessen, um da sicherzugehen, dass da kein Schmutz ist. Ein etwas anderer Fall bei uns, weil wir ja sozusagen die Partnerschaften für die Vereine zwar vertraglich vereinbaren, aber dann der Ausführende, der Verein selber ist sozusagen, sondern der Verein selber dann darauf achtet, dass die 30 Sekunden auch durchgeführt werden. Das war in dem Thema Nationalmannschaft halt der Dienstleister, der es da gemacht hat.
Mhm. Gibt es eigentlich bei denjenigen, die bei euch werben, irgendeine, aber gerade im Fußball, so eine Art Muster, für wen das besonders viel Sinn macht? Ich bin manchmal überrascht, wen man da so alles sieht. Natürlich mit meinem Marketing-Auge kann ich anders, wenn ich ins Stadion gehe oder Fußball gucke im Fernsehen, dann achte ich mal so drauf, wer da tätig ist. Und dann sehe ich da manchmal so ganz ungewöhnliche Sachen. Irgendwie häufig so ein Tresoranbieter. Also ich glaube Eisensteine, wie heißen die, so Tresore verkaufen. So, keine Ahnung, was es die jetzt treibt, hier zu werben. Aber wahrscheinlich macht es für die Sinn, weil irgendwie der Warenkorb so groß ist und weil sie generell auch kaum Streuverluste haben, Tresore brauchen vielleicht ganz viele Leute. Ich konnte es mir nicht richtig erklären. Gibt es so Muster, wo du sagst, okay, das sind bestimmte Firmen mit hohen Warenkörben oder mit seltenen Wiederkäufen? Wonach guckt ihr?
Na, grundsätzlich ist es natürlich spannend zu sagen, dem Beispiel bleibe ich jetzt mal, TV-Bande, es ist halt eine nationale Reichweite. Welche Marken möchten gerne im Fußball, im Beispiel Fußball, mit einer großen Zielgruppe, männeraffinen Zielgruppe werben und ich weiß es auch nicht, aber wahrscheinlich ist es irgendwie nachgewiesen, dass halt Männer am Wochenende ins Baumarkt gehen, um Tresor zu kaufen und dann auf die Marke besonders stehen, sie vorher in der Sportschau gesehen haben. Das muss ja wahrscheinlich einer der Gründe sein, warum es ist. Möglicherweise sagt aber auch der Tresorhersteller in Frankfurt, ist er glaube ich auf der Bande, dass er immer so alle seine Kunden nach Frankfurt einlädt und dort halt
im Sonntag. Ich habe das schon häufiger gesehen.
Ja, vielleicht war es so erfolgreich, dass er es inzwischen auch weiter ausgebaut hat.
Gibt es denn noch andere, die dir einfallen? Also ich habe das
Gefühl, grundsätzlich sind es natürlich die Marken Banken, Versicherungen, Bier, Automotive, Bauunternehmen. Ne? Das sind erwartbare Unternehmen, die halt Wettanbieter, die im Sportumfeld halt aufgrund der großen Reichweite, aufgrund der Live-Erlebnis und aufgrund der männeraffinen Zielgruppe werben, ja klar.
Aber spielen da Startups mittlerweile eine Rolle? Jetzt haben wir ja gerade schon Amazon und Tesla, das ist ein Sonderfall wahrscheinlich, jetzt in Berlin mit Tesla. Aber gibt es generell, es gibt ja durchaus so Online-Printer, die man auch häufiger sieht. Also das sind ja schon dann auch klassische Digitalfirmen, die jetzt noch gar nicht so alt sind? Gibt es andere größer gewordene Digitalfirmen, die du
da so siehst? Es gibt Firmen, die wirklich aus meiner Sicht mit Sponsoring auch groß geworden sind. Also Engelbert Strauß ist einer, den kannte wahrscheinlich keiner. Der macht im Wesentlichen halt Sportwerbung, Sportsponsoring-Werbung als Workwear-Ausstatter. Liquimoli würde man auch nicht so vermuten, ist aber im Wintersport sehr stark. So ein paar Firmen, die wirklich, Erdinger, alkoholfrei, die nicht nur jetzt Partner von Jürgen Klopp geworden sind, aber vorher schon ganz viel im Wintersport, Biathlon, Triathlon-Szene ausstattet mit so einem isotonischen Getränk. Also das sind schon so Unternehmen, sind keine Startups. Also Startups sind Unternehmen, die jung gegründet worden sind. Jack Wolfskin, ne, der ein Unternehmen, der eigentlich mit Sponsoring da wirklich groß geworden ist. Die gab es vielleicht auch schon länger, aber einige Unternehmen, die okay, nur auf diese Karte gesetzt haben.
Also es ist wirklich für manche ein Marketing-Channel.
Channel, den sie komplett ausreizen und sehr konsequent durchhalten.
Okay, aber sozusagen diese Digital-Companies, ich denke jetzt auch so an Zalando, an Delivery Hero, an die großen.
Lieferando, Delivery Hero, die haben schon sehr große Kampagnen gemacht, auch im Fußball, weil sie halt an Spieltagen, Supercup-Relegationen, anderen Themen sagen, komm, also zum Live-Event macht das wirklich Sinn, jetzt bestellen und ich bekomme in der zweiten Halbzeit meine Pizza nach Hause geliefert. Das sind wirklich, die haben messbare Erfolge, die sie dann auch genutzt haben. Aber bestimmte Zeit und dann eher kampagnenbezogen als jetzt eine langfristige Partnerschaft.
Werdet ihr dann häufig mittlerweile gefragt? So, ich meine, das hat sich ja in den letzten Jahren auch geändert im Marketing, denke ich mal, dass dieses Online-Marketing hat ja auch zu einer noch stärkeren Performance-Sicht auf die Dinge geführt. Also während ja jahrelang, glaube ich, im klassischen Media-Einkauf also war jetzt halt Response gar nicht so einfach zu messen und war auch nicht vielleicht so präsent in den Köpfen. Da ging es dann eher um TKP und solche Sachen. Spürst du das, dass jetzt mehr auch Sponsoring unter den Performance-Druck gekommen ist in den letzten Jahren, dass das einfach diese Denke mehr und mehr Einzug erhält?
Die Denke schon und es ist natürlich sind Punkte auch messbar. Wenn ich natürlich Employer Branding als Ziel habe mit Sportsponsoring, ist es schwer jetzt von außen zu messen, sondern das muss das Unternehmen selber machen, sondern wir eruieren am Anfang die Business- oder Marketingziele, setzen eine Nullmessung auf und überlegen dann, wie wir das gemeinsam steigern können. Aber merken auch, dass Sponsoring etwas ist, was halt im Vergleich zu anderen Werbeformen als moderner, sympathischer und damit auch authentischer wahrgenommen wird. Und das sind eigentlich die Argumentationen oder auch die Gründe, warum die Unternehmen das machen. Es ist nicht, also wir spüren nicht diesen Druck, dass es wirklich Sponsoring unter einer Performance-Druck leidet. Ne?
Kannst du nochmal die Geschichte erzählen? Ich weiß nicht, ich hoffe, du kennst sie, aber ich vermute es. Die mich vor ein paar Jahren mal gehört, da hat wohl jemand ein neues Werbemittel erfunden, und zwar diese Matten, die hinter den Toren liegen, die dann sozusagen auch Werbung tragen und dass man das im Fernsehen genau sehen kann. Und da ist dann wohl extrem reich geworden. Ich wollte das immer mal gefragt haben. Wir haben uns ja in den letzten Jahren immer wieder irgendwo getroffen, auf dem Flughafen und sonst so. Und dachte, jetzt muss ich dich mal fragen. Kennst du die Story?
Ja, genau, es ist ein Patentthema. Natürlich ist es nicht schwierig, neben ein Tor eine Werbebotschaft zu legen. Die Herausforderung ist, dass wenn man durch die Kamera schaut, die Führungskamera, das als 3D-Bild aufrecht steht und aussieht, als ob es halt eine Bande wäre, die vor der Bande steht. Das war die Grundidee. Und dort gibt es, da hast du recht, ist ein südafrikanisches, dänisches Patent für diese Art von 3D-Teppichen neben der Kamera. Und das ist richtig, inzwischen ist es glücklicherweise ausgelaufen, dieses Patent, aber der hat 20 Jahre lang wirklich gutes Geld verdient, indem er einfach, was jeder schon vorher hatte, nämlich irgendwie seit Leonardo da Vinci weiß man, dass irgendwie, wenn man durch eine Linse was anschaut, sich irgendwie visuell verändert. Aber der hat das halt eingetragen bekommen als Patent und auch zumindest Europa, aber ich glaube weltweit auch umgesetzt. Das ist richtig.
Das heißt, alle, die diese Matten da hinlegen wollten und dann auch dort Werbung drauf verkaufen
brauchten müssen, ein Patent. Und das kostete, keine Ahnung, aber in der Bundesliga wahrscheinlich so 600.000, 700.000 Euro pro Liga haben die bestimmt bezahlt, über 20 Jahre. Und das war nur die Bundesliga. Also das war schon ein gutes Geschäftsmodell.
Wahnsinn.
Aber genau.
Was ist denn so, sagen wir mal, ein paar andere auch Tech-Innovationen? Ich meine, das ist klar, mit den Banden, da hat es jetzt in den letzten Jahren Innovationen gegeben, wo die Banden sich ändern. Jetzt laufen da manchmal so Hunde lang und die rollen. Und also da gibt es natürlich gerade in den fernsehrelevanten Ligen ein paar Sachen. Dann kam immer die Idee, auch in Deutschland Stadionnamen zu machen. Ist auch noch nicht so lange, vielleicht nicht 10, 15 Jahre. Sondern ein paar andere Sachen, die so große Meilensteine waren, wo du sagst, da hat sich nochmal richtig viel verändert.
Also die großen Meilensteine waren natürlich vom Mäzenatentum zum Sponsoring, also durch konsequente Vermarktung der Werbemöglichkeiten. Das zweite war sicherlich dann die mit der WM 2006 die modernen Stadien und Indoor-Arenen in Deutschland. Und ja, und dann die Auffächerung von Aktivitäten als dritten Trend oder Veränderung ist dann die Social Media, ne? Also die Reichweite, die Customer Journey über den Spieltag hinaus zu verlängern, nämlich in die 14 Tage dazwischen oder 13 Tage dazwischen. Und das ist sicherlich ein Thema. Und der nächste Trend, den wir wirklich sehen, ist, dass die Spieler als Influencer und Athleten wirklich eigene Marken sind, die auch einige Jahre in einem Verein zusammenspielen, aber auch einen eigenen Wert haben. Beste Beispiel ist immer Ronaldo natürlich, der verdient circa 100 Millionen im Jahr, davon kommen 60 Millionen von Juventus Turin und 40 Millionen aus der Vermarktung, ein Großteil ja auch an Werbemöglichkeiten, die er außerhalb des Spiels wahrnimmt, und das ist schon wirklich beeindruckend. Als der gewechselt hat von Real Madrid zu Juventus Turin, da ist am nächsten Tag, glaube ich, 15% vielleicht die Follower-Anzahl bei Turin gestiegen, von 40 auf, genau, 45 Millionen. Also man sieht, dass solche Stars mit ihrer sozialen Reichweite wirklich nicht nur ein Asset sind, sondern auch einen zweiten Erlösstrom sich produziert haben.
Stimmt es eigentlich wirklich, dass der sozusagen seine Partnerschaften so nach Kontinenten strukturiert, dass er sagt, okay, ich habe für den asiatischen Markt habe ich den Autopartner, weiß ich nicht, X, und für den europäischen Markt habe ich irgendwie Audi oder so. Also ist das...
Das ist so. Das ist bei den großen Marken so. Das hat er gelernt von den Vereinen, die das genauso machen mit regionalen Partnerschaften. Und das ist halt eine weltweite Marke, der das dann so strukturiert. Er kann nur einen Turnschuh anziehen, da sind wir uns einig. Deswegen ist das mit Nike sicherlich eine sehr große Partnerschaft, aber hat zum Teil regionale Partnerschaften aufgesetzt für verschiedene Kontinente.
Wahnsinn eigentlich, ne?
Ja, aber er ist ein Ausnahmetalent.
Gibt es in Deutschland jemanden, der überhaupt, wo du sagst, ein Spieler, sagen wir mal, der noch aktiv ist oder jetzt, der vielleicht die Chance hätte, überhaupt mehr mit Vermarktung zu verdienen als mit Gehalt? Um das mal so als Benchmark zu nehmen, also wer schafft es noch ansatzweise in so die Dimension zu kommen, wo man so viel mit Vermarktung bekommt wie mit Gehalt?
Ich glaube, dass das möglich ist. Ich überlege gerade, ob die, das ist natürlich bei Jürgen Klopp nicht so, aber das ist für mich jemand, der das Potenzial hat, sicherlich auch in Deutschland neben einer Ausnahmetrainer auch eine Ausnahmewerbeikone zu sein. Bei Franz Beckenbauer war das vielleicht schon so, dass der ja auch zumindest in dem Jahr, als er nicht mehr spielte und Präsident war, sicherlich auch weiterhin sehr viel Geld verdient hat. Aber ich glaube schon, dass das in 5 Jahren sich gut die Waage halten kann zwischen dem Geld, was sie aus dem Gehalt beziehen, beziehungsweise den Vermarktungserlösungen. Das sind die Top-Nationalspieler, you name it, ne? Aber das
die in den USA ist ja auch schon bei Basketballspielen häufig so, dass da irgendwelche James Harden oder so, habe ich jetzt mitbekommen, was die da so teilweise von den Sportartiklern bekommen und dann noch an zahlreichen anderen Brands ist dann mehr als die Vereine jeweils zahlen.
Ja, auch eine lustige Geschichte, weil es mit uns zu tun hat. Wir haben wiederum in Amerika eine wirklich eine Ikone, die dort das Geschäft leitet, mit Donald Dahl. Das war der den ersten Deal gemacht hat mit Stan Smith und Adidas. Also der gleiche Mann, der auch die ATP erfunden hat, also der überhaupt sich gesagt hat, komm, Tennisspiele, Tennisturniere, irgendwie lose um die Welt, macht keinen Sinn, ich gründe mal eine Organisation und ziehe es mal professionell auf. Und ist auch der mit Michael Jordan und Nike damals den Deal gemacht hat. Und das ist wirklich, ne, also Jordan als Brand, der verdient, glaube ich, ich glaube, es ist immer so, dass er am 1. Januar ungefähr 100 Millionen bekommt aus den Royalties seines Namens auf den Nike-Produkten. Aber das ist schon besonders.
Regelmäßige OMR-Hörer wissen, wir sind Fans von Befragungstools und deswegen der Hinweis auf Easy Feedback mal wieder. Die Kollegen richten sich insbesondere an Mitarbeiter, die befragt werden sollen, oder an Bestandskunden, die befragt werden sollen, wenn man so einen Net Promoter Score rausfinden möchte, wenn man Produktoptimierung betreiben möchte und verstehen möchte, was kann man mit seinem Produkt besser machen, dann kann man Easy Feedback nutzen, zum Beispiel direkt einbauen in die Website, um eine Umfrage zu platzieren. Das ist ziemlich einfach möglich. Es gibt ein API an alle größeren CM-Systeme, an Salesforce, an Mailchimp, an Slack und so weiter. Also wir selber bei OMR nutzen Easy Feedback, das machen auch viele andere, die TUI, Audi, Jägermeister, die Lufthansa. Ich glaube, wenn man einfach was wissen möchte, über sein Produkt. Wir zum Beispiel fragen unsere Podcast-Hörer, wie sie die Podcasts fanden, was wir da besser machen können, mit Easy Feedback. Ja, ich glaube, da hat jeder irgendwie sofort eine Idee. Es gibt außerdem 10% Rabatt auf jeden Deal, den Easy Feedback anbietet, auf jeden Tarif sozusagen, wenn ihr über easy-feedback.de/OMR euch was aussucht. Wie viele Leute vermarkten so ein Ronaldo wohl? Also wie viel, wenn jetzt bei euch wäre, wären das dann 20 Leute, die da sozusagen für den arbeiten würden? Oder wie viele Leute arbeiten jetzt auch an dem Borussia Dortmund, an der Vermarktung? Wie müssen Sie sich das vorstellen?
Borussia Dortmund, das Team ist klar zum Reisen, sind 23 Kollegen, die auf dem Thema nur arbeiten. Von Dortmund bis nach Singapur, wo wir Leute haben, die nur auf dem Thema arbeiten. Wahrscheinlich auch einer der Gründe, warum Borussia Dortmund mit uns zusammenarbeitet, weil wir halt eine weltweite Präsenz auch für sie darstellen können und auch in verschiedenen Büros von Amerika bis Asien halt Leute für Borussia Dortmund arbeiten. Bei Ronaldo ist das, oder bei Spielern ist es etwas anders. Die haben dann ein, zwei Berater und das ist eher so ein Inbound-Geschäft. Die haben nicht wirklich einen aktiven Sales aufgesetzt, sondern da kommt was reingeschneit, entweder von der Kreativagentur, Mediaagentur oder halt von einem Entscheider direkt und dann wird abgewägt, ob man das machen möchte oder nicht.
Okay. Was ist denn sozusagen, was muss man denn in die Hand nehmen, wenn man jetzt hier zuhört oder generell sagt, ich möchte, das Thema Sport finde ich spannend, was du gerade erzählt hast, über die Jack Wolfskins, über die Liquimolis, die ja wirklich über dieses, über diese Branche oder über diesen Werbekanal quasi richtig große Firmen aufgebaut haben. Was muss man mitbringen? Jetzt natürlich nicht in der Endausbaustufe, sondern am Anfang, um da mal einen Fuß auf den Boden zu kriegen. Was macht Sinn? Also mit 5.000 Euro wird es wahrscheinlich schwer, da irgendwie jetzt relevant mitzuspielen. Sind es ab 50.000, wo sagst du, eigentlich, wenn du jetzt wirklich Sportsponsoring verstärkt machen willst, dann musst du eher sechsstellig in die Hand nehmen?
Genau, oder 50 Millionen. Also eine Partnerschaft bei in der Champions League oder FIFA sind 50 Millionen. Was da das Preisschild ist, das sind es natürlich nicht, aber auch nur um ein Gefühl zu bekommen, halt die Brust vom HSV, das sind eher 3 Millionen als
pro Jahr
als 750.000.
Das ist spannend, dass du sagst, weil wir gerade, du hast wahrscheinlich mitbekommen, wir hier bei uns die große Diskussion losgetreten haben, mein Kumpel Sven, der da dieses Maschinensucher.de Unternehmen in Essen macht, der möchte ja am liebsten irgendwie, der macht ja schon mal einigen Zweitligisten mit und ist ja da auch sehr outgoing darüber. Ich glaube, das sorgt in der Branche immer ein bisschen für Irritation. Aber dennoch mal die Frage jetzt an den Profi, der hat ja sogar öffentlich 750.000 Euro geboten. Das wird wahrscheinlich kein Erfolg haben, sagst du.
Na, es ist eine Frage von Angebot und Nachfrage, wie immer im Leben. Deswegen würde ich nichts ausschließen. Und mit der Summe wäre er auch bei anderen Zweitligisten, könnte er auf die Brust gehen. Wir sind der Meinung, dass der HSV halt deutlich mehr wert ist. Der Markt wird jetzt im Sommer zeigen, zu welchem Preis halt so etwas vermarktet und verkauft werden kann. Keine Frage. Aber ich finde, ja gut, also das zeigt sich ja auch wieder, dass der Sport ist ein Thema, was halt konträr diskutiert und ich glaube, es gibt wenig Themen, die dann so schnell wie ein Lauffeuer halt zu Kommentaren führen, wie der Sport.
Absolut.
Und Sven Schmidt hat zu vielen Themen eine polarisierende Meinung,
ja,
auch im Sport, aber auch im Sport fühlen sich dann doch die Moritz Fürstes und andere dann sehr schnell auch gezwungen was zu schreiben, was mich sehr freut. Deswegen, wir schätzen den, weil es halt ein Geist ist, der halt Veränderung erzwingen möchte und er auch natürlich ein wertgeschätzter Partner ist bei einer Reihe von Vereinen in der zweiten Liga. Ich glaube, bei 9 ist er inzwischen sogar, neun Zweitligisten mit.
Und er macht ja auch viel im Darts-Bereich, also er erzählt sich hier wenn er im Podcast ist, das hat ja Michael von Gerwen für sich entdeckt, also den Dart-Meister. Und er sagt ja auch selber, er sucht nach Möglichkeiten, nach unterbewerteten, also nach Ineffizienzen im Markt. Und er hat jetzt beim HSV die Ineffizienz gesehen,
ja,
dass er sagt, das ist eigentlich vielleicht nur ein Jahr zweite Liga. Ja. Das heißt, es macht für euch eigentlich keinen Sinn, jetzt für 3 oder 4 Jahre abzuschließen, weil ihr möglicherweise in der nächsten Saison dann einen Erstligisten vermarkten, ja, könnt, wenn die aufsteigen. Das heißt, er bietet von sich aus an nur ein Jahr. Und er sagt, naja, dadurch, dass jetzt das Ding ausgelaufen ist und nur noch ein paar Wochen Zeit sind, bis die zweite Liga wieder startet, ist es ja für euch oder auch schwierig, ein größeres Volumen zu verhandeln in der kurzen Zeit. So, deswegen sagt er, okay, vielleicht habe ich da eine Chance, die haben nur wenig Zeit, die haben vielleicht nur ein Jahr was Ungewöhnliches. Ist das denn zumindest die richtige Denke? Sagst du, naja, ist vielleicht smart, aber wird nicht zum Erfolg führen?
Nein, es ist taktisches Einbuchen, was ja sicherlich auch in anderen Bereichen, auch im Digitalbereich ja ganz, ganz viel gibt. Und das finde ich erstmal smart, ja, weil er natürlich darauf schielt, zu sagen, komm, ich bekomme etwas, was eigentlich einen anderen Preis hat, zu einem bestimmten Schnapper ist vielleicht falsch, also einem sehr günstigen Kurs. Und das ist erstmal gut. Und er ist sehr aktiv und schaut sich das genau an. Und ich bin mir sicher, dass er auch nicht im Mai fürs nächste Jahr bucht, sondern eher im September sich schaut, was ist denn noch möglich. Und dann werden wir sicherlich wieder sehr aktiv miteinander sprechen. Und ich befürchte für ihn, dass das HSV-Trikot dann nicht mehr dazugehört. Aber wir werden sehen.
Ja, also wie gesagt, ich drücke euch beiden da die Daumen.
Mal schauen, wen du mehr gedrückt hast.
Also man muss ja wirklich sagen, du hast ja gerade schon so ein bisschen angedeutet, es ist bei LinkedIn immer eine lustige Diskussion, die mir auch schon manches Wochenende versüßt hat, wenn er da Gas gibt und dann in der Tat die ganze Sportwelt drauf guckt oder zumindest Sport-Business-Welt.
Ja, aber Sport verbindet. Ne? Also das sagen wir, warum arbeiten Leute bei uns? Weil eigentlich die Kraft des Sports halt so interessant ist, dass ich sage, ey, damit möchte ich wirklich zu tun haben. Weil das verbindet die gesamte Gesellschaft, ist der Klebstoff dieser Gesellschaft. Die Kirche war es früher und heute ist es aus unserer Sicht Sport. Ne? Also das ist ein Thema. Du kannst in jede fremde Stadt kommen, gehst in irgendeine Kneipe und sagst, ey, für welchen Fußballverein bist du? Und du wirst den ganzen Abend unterhalten. Also das ist wirklich das Thema aus meiner Sicht, was die Gesellschaft sehr leicht verbindet.
Sag mal, wenn ihr jetzt für Dortmund oder für andere Vereine tätig werdet, wie ist denn das dann so von der, wie ist denn so eine Dealstruktur? Ich weiß aus dem Internet da häufig, da war das so, dass man, wenn man Webseiten vermarktet hat, da kriegte man dann am Anfang mal 30%, dann ging es immer weiter runter. Wir erleben es ja selber gerade im Podcast-Business, dass wir auch da Podcasts vermarkten dürfen. Man einigt sich meistens auf einen Prozentsatz. Bei euch wahrscheinlich auch.
Und wie macht ihr das? Mit der Kommission wahrscheinlich, ne? Wenn ein Dritter kommt, eine Agentur sagt, ich habe einen Kunden, würde den gerne bei euch einbuchen, was bekommt der dann?
Also im Podcast-Bereich ist ja. Es meistens so, dass so 30% oder so.
30%, okay, das ist bei uns nicht der Fall. Also ein Vermittler bekommt bei uns eher 5%. Wir in unserer Struktur, wir sind rein erfolgsbasiert, ne? Und je nachdem, ob wir eine Anfangsinvestition getätigt haben, kann man nachlesen oder auch gehört haben, wir haben 2x50 Millionen bei Borussia Dortmund investiert damals, einmal 2000, einmal 2010. Die mussten wir natürlich erst zurückverdienen. Da hatten wir einen größeren Provisionssatz. Inzwischen ist das eher austariert auf einer Dienstleistungsvertrag. Und da würde ich mal sagen, dass die Vermarktungsprovision, die wir dafür bekommen, für alle unsere Dienstleistungen, die wir da anbieten, irgendwas zwischen 7% und 20%.
Okay.
Je nach Verein.
Und was muss man, wofür musst du das investiert werden, wenn ihr so einen Verein übernehmt, wenn man dann da so viel Geld reinsteckt, wohin fließt das Geld dann? Was macht man dann? Baut man dann Banden aus oder baut man dann die Hospitality-Bereiche aus oder was macht man dann?
Also das ist immer auch möglich, dass in Infrastruktur investiert wird. Meistens ist es so, dass der Verein das direkt in Sport investiert, um halt Spieler zu investieren oder andere Finanzierungsformen abzulösen, okay. Um das einfach in Dortmund, die prekäre Lage, okay. 2005 okay. Ist klar und wir waren Teil der Refinanzierung damals, um halt ein neues, unabhängiges Finanzierungskonzept zu ermöglichen.
Habt ihr viel mit Fernsehrechten zu tun? Also spielen die für dich eine Rolle? Ich meine, ihr vermarktet ja keine Fernsehrechte, oder?
Das ist nicht richtig. Also für die Handball-Weltmeisterschaft vermarkten wir die weltweiten Fernsehrechte in alle 200x Länder. Deswegen haben wir da eine große Expertise. Es ist richtig, dass wir, wenn es um solche Themen geht, wie die nationale Ausschreibung der Bundesliga-Rechte, wir sind kein Player und eine Agentur dazwischen benötigt man nicht, sondern das ist eine hochkomplexe Form der Ausschreibung, wo sich dann die Interessenten direkt bei der Liga registrieren lassen und dann auch bewerben.
Aber du guckst dir trotzdem dann entsprechend ja doch auch an,
ja.
Was macht der DAZN, was macht ein Amazon?
Ja.
Warst du jetzt ein bisschen enttäuscht, um nochmal auf die Fernsehrechte zu kommen? Die sind jetzt ja nicht gestiegen, der Preis. Vielleicht auch wegen Corona, aber vielleicht wäre er auch generell nicht gestiegen. Mhm. Und die Hoffnung war ja so ein bisschen von vielen, dass jetzt die großen Digitalplattformen dort irgendwie mitbieten, sei es vielleicht sogar eine Google oder Amazon, halt DAZN. Und das ist dann doch nicht so richtig aufgegangen. Hat dich das überrascht oder sagst du, das ist im deutschen Fußball vielleicht so, aber die kommen dafür weltweit im Handball oder die kommen in anderen Ligen schon?
Nein, ich glaube, dass die sehr, sehr strategisch agieren. Fangen wir mal mit Amazon an. Das ist der größte Pay-Content-Anbieter in Deutschland. Die haben, weiß ich ja, dank deiner Keynote 25 Millionen Prime-Kunden und bieten da Content an. Und das ist deutlich mehr als Sky oder wahrscheinlich 4 oder 5-mal so viel wie Sky Kunden hat. Und das zeigt ja schon, dass sie erstmal ein Content-Anbieter sind. Sie haben bloß ein anderes Refinanzierungsmodell im Prime-Bereich, deswegen sind sie nicht darauf angewiesen, um jeden Preis halt Live-Sportrechte zu haben. Sie wollen ihr Paket interessant machen und schauen sehr taktisch, welche Rechte sind interessant. Sie haben in Deutschland halt den Champions League-Rechte erworben und sie haben in UK Premier League-Rechte erworben. Also man schaut schon, aber das sind eher kleinere Sprünge als jetzt der große Angriff. Will aber nicht ausschließen, dass sie irgendwann, wenn die wirklich es wollen, natürlich Möglichkeiten haben, auch an größeren Rechtepaketen mitzubieten. Das war anscheinend diesmal nicht der Wille, weil die Telekom und Amazon nicht so aggressiv mitgeboten haben, wie man es vielleicht erwartet hätte. Die Steigerung, muss man fairer halber sagen, die hat man vielleicht im letzten Mal schon mitgenommen, ne? Also letztes Mal gab es eine Steigerung, glaube ich, um 85% im nationalen Markt für eine Ausschreibung von 4 Jahren. Da kann man vielleicht auch sagen, naja, vielleicht waren es auch nur 40 wert. Mhm. Und die anderen 40 wäre halt jetzt dran gewesen, sondern hatte das schon vorweggenommen, wenn die bestehenden Player weiter dabei sind. Aber so eine Sportschau und die ARD seit 40 Jahren dabei, wieder mitgeboten, auch über 100 Millionen für so ein Thema ausgegeben, schon sagen, wow, das ist schon, ist ja nicht so etwas, war für die wichtig, war, das ist wahrscheinlich die populärste Highlight-Show in Europa, wenn es um Fußball geht, und die haben auch wieder geschafft, diese Rechte zu verteidigen, und auch mit einer, aus meiner Sicht, einer soliden, ambitionierten Zahl. Also es ist nicht so, dass gar nichts passiert ist. Der große Wettbewerb im Pay hat nicht stattgefunden, nachdem Sky am Anfang der Auktion 2, 3 große Pakete bekommen hatten und damit ihnen erstmal Planungssicherheit erreicht haben. Deswegen war das mit von Corona beeinflusst ein bisschen, aber grundsätzlich ist das, sehe ich das nicht darauf bezogen, dass Corona das Thema war, sondern die Amazon und Telekoms bisher in den Preiskampf nicht eingestiegen sind. Und deswegen ist es ein sehr gutes Ergebnis, was die Liga da erreicht hat. Der Zone ist spannend, weil das natürlich, das ist sozusagen der Challenger im Moment in dem Bereich Pay-TV. Und Deutschland ist für die einer der wichtigsten Märkte, der weit entwickelste Markt, haben aber auch jetzt, glaube ich, in Deutschland einen schon über 500 Millionen für Rechtekosten ausgegeben. Da muss man eine Reihe von 10-Euro-Abos verkaufen, um überhaupt in die Rechtekosten reinzuholen. Und das wird spannend zu sein, wie der Sohn und sein Gesellschafter Access Industry jetzt damit umgeht und wie lang der Atem ist, um so etwas hinzubekommen.
Mhm. Wenn man jetzt so sich mit so einem Experte so viele Jahre in so einem Beruf verbringt wie du, dann du bist jetzt selber schon wahrscheinlich eine Legende der Sportvermarktung, aber trotzdem, es gibt ja so Legenden der Branche, Vorbilder, also ich finde es immer wieder verrückt, was da auch für Lebensläufe möglich sind. Zum Beispiel der Typ, dem diese Dart-Rechte gehören, ich habe es auch über Sven kennengelernt, der ja großer Dart-Fan ist. Mhm. Eddie Hearn heißt der, glaube ich, ne? Der auch dieses Ellipelli da gehört und so. Ja. Guckst du dir solche Leute an? Hast du mit denen Kontakt? Oder hast du mal Bernie Ecclestone, wahrscheinlich der größte Sportvermarkter aller Zeiten, kennengelernt? Sind das so Legenden eurer Branche?
Nee, also Legende der Branche sind sicherlich Mark McCormack, der damals IMG gegründet hat, der halt in den 50er Jahren den Golfsport gemeinsam mit der Entwicklung des Fernsehens in Amerika sehr professionalisiert hat. Und der Golfsport hat eine Größe erreicht in Amerika. Klar, es ist ein großes Land, gibt viele Golfplätze, keine Frage. Aber dennoch ist wahrscheinlich nach den Olympischen Spielen und American Football die nächsten 3 Sportevents und 3 Golfevents, wenn es um die Zuschauerinteresse geht. Und McCormack hat das alles aufgebaut in dem Bereich. Das war schon sehr, sehr beeindruckend. Und wirklich Donald Dell ist wirklich auch für mich eine Legende, mit dem wir zusammenarbeiten in Amerika, der meine ATP gegründet und den Stan Smith und den Nike Jordan, die er gemacht hat, schon wirklich, wirklich beeindruckend. Den einen Donald Dell kenne ich, Mark McCormack leider nicht persönlich kennengelernt, aber das sind sozusagen die Ikonen oder wahrscheinlich die Vorbilder.
Und Bernie Ecclestone nicht? Ich meine, der hat doch diesen ganzen Sportler da nach vorne gebracht und sich selbst zum Milliardär gemacht und sonst was.
Findest du ihn sympathisch?
Also sympathisch? Ist jetzt einfach Vater geworden mit 89, das ist schon irgendwie...
Ich suche schon Vorbilder, die ich inhaltlich gut finde, die ich aber ein Stück weit auch sympathisch finde. Gehört okay. Ja wahrscheinlich jetzt für eure Lebensleistung, was Tolles aufgebaut, keine Frage.
Gibt es in Deutschland solche Personen? Du sagst, die haben auch hier, sagen wir mal so, für den deutschen Sport, das sind alles jetzt irgendwie Engländer, Amerikaner, über die wir sprechen. Gibt es da in Deutschland jetzt sozusagen so eine Ikone?
Ikone vielleicht weniger, aber ich finde, auch wenn es wirklich eher ein Leisetreter ist, was Herbert Heiner Badi das geschafft hat, die letzten 30 Jahre, bevor er Präsident von Bayern München geworden ist, das finde ich schon beeindruckend. Und wenn man mit so einem spricht, finde ich, es auch wie eine Mischung von, ne, der ist kein Gründer, sondern ist ja auch kein Unternehmer, sondern ist halt dann der Vorstandsvorsitzende eines großen Konzerns, aber mit welcher Klarheit und mit welchen, also aus meiner Sicht auch persönlichen tollen Werten er etwas führt und immer versucht, gerecht zu sein, aber auch klar in der Entscheidung zu sein, das ist für mich beeindruckend, ja.
Okay. Alles klar, was eine Reise. Einmal wirklich Sportvermarktung von A bis Z. Ich fand super. Ich glaube, da war was Neues dabei. Ich habe auch echt viel gelernt, obwohl ich mich eigentlich schon viel, lange für das Thema interessiere. Und trotzdem war jetzt in 60 Minuten Gespräch mit dir nochmal ein richtiger Fortsprung.
Und jetzt auf jeden Fall hiermit auch ausgesprochen die Einladung für dich und Sven Schmidt zum ersten Heimspiel des HSV.
Okay. Alles klar. Ich hoffe, Sven hört zu. Wir müssen dahin. Danke dir, Philipp.
Danke dir.
Alles klar. Ciao, ciao.
Dankeschön.
Gott sei Dank haben wir bei OMR schon seit einer Weile unsere Academy, bei der man aktuell aus 3 Kursen auswählen kann, die dann wirklich über 10 Wochen euch sehr, sehr tiefes Wissen vermitteln in den 3 Bereichen, die da wären. Einmal Facebook und Instagram, einmal Digital Analytics und einmal Google SEA. Also wenn ihr da tiefer einsteigen wollt und wirklich alles wissen möchtet, alle Leute kennenlernen möchtet, die da richtig was drauf haben, dann meldet euch an über unsere Academy. Es geht los mit Facebook und Instagram am 21. August. Das Ganze läuft jeweils 10 Wochen mit 2 bis 3 Stunden Lernaufwand pro Woche. Es gibt am Ende auch ein Zertifikat von uns. Ich glaube, das macht Sinn. Alle Informationen omr-academy.de. Schaut euch das mal an. Wir machen das gemeinsam mit den Kollegen von Head Start Studios. Wir liefern allen Content und ich glaube, das könnte passen.
Dieser Podcast wird produziert von Podstars bei OMR.